war irgendwie so Liebe auf den ersten Blick, sage ich jetzt nicht. Er kam, sie haben ihn mir gegeben, er saß bei mir im Schoß und war mein Kind.
Gabriela Poletnicek und ihr Mann haben zwei indische Kinder adoptiert. Der ältere der beiden Buben, Martin, war den Eltern im Waisenhaus in Delhi übergeben worden.
Er war einfach mein Kind und ich glaube, er hat das auch selbst so gesehen. Wobei ich immer sage, also unser Kind hat auch uns adoptiert eigentlich. Also er hat uns angenommen, nicht wir ihn.
Als Martin 3 Jahre alt war, wurde der Familie das zweite Adoptivkind zugesprochen, Georg. Ihn haben sie am Flughafen Wien-Schwechat kennengelernt.
Er wurde uns von einem älteren Ehepaar gebracht, das war damals noch möglich, das ist heute nicht möglich. Er kam da raus auf dem Arm von den 2 Leuten, das waren so irgendwie so ganz, ganz liebe ältere Leute, so wie Großeltern, sage ich jetzt einmal. Und die haben den da umhätschelt und gepflegt und noch geschwind einmal geschneuzt und die Nase geputzt und so, es war ihm wirklich ganz lieb. Und er kam raus und er war eigentlich auch, er hat überhaupt nicht geweint oder so, gar nichts. Also wir haben ihn gleich genommen, er war gleich bei uns. Er hat natürlich sofort geschaut, weil das große Kind da war. Das war sicher toll für ihn irgendwie, dass da so ein Kind herumgehüpft ist. Wir sind dann mit ihm nach Hause und das war schön, auch irgendwie gleich zu Hause zu sein. Das muss ich schon sagen, das war schon auch toll. Und es war auch für das große Kind sicherlich super, das in der eigenen gewohnten Umgebung sozusagen zu empfangen.
Adoptivkinder und ihre Eltern wachsen mit 2 Identitäten auf. Das Leben der Herkunftsfamilie spielt im Alltag der Familie Poletnicek eine wichtige Rolle. Bereits in der Vorbereitungszeit als Jugendamt und Sozialarbeiter die adoptionswilligen Eltern auf ihre Eignung zur Elternschaft überprüft haben, sammelte Gabriela Informationen über Indien. Reiseführer, Kochbücher, philosophische Werke, was immer das Thema Indien behandelte, las sie, um sich auf die Kultur des Herkunftslandes ihrer Kinder einzustimmen. Die wenigen Dinge, die den Kindern aus ihrem indischen Leben erhalten geblieben sind, ein Foto des Waisenhauses, das Tuch, in dem sie von der leiblichen Mutter eingewickelt worden waren, werden gehütet wie Reliquien. Denn jeder Hinweis auf die Biografie hilft, im neuen Leben eine gesicherte Identität aufzubauen. Kinder fragen und Adoptiveltern wollen antworten können.
Es geht vor allem um die Mutter, unter Anführungszeichen, die wir aber nicht als Mutter bezeichnen, sondern das ist also die Frau, in deren Bauch sie gewachsen sind. Wer war das? Ob ich weiß, wer das war, wie sie heißt, wie sie ausgesehen hat, das weiß ich nicht, bei keinem der Kinder. Ich kann Ihnen nur sagen, was ich vermute, weshalb sie es getan hat. Armut, Krankheit, ich nehme an, irgend so etwas wird es gewesen sein. Und ich versuche Ihnen aber zu vermitteln, dass es ganz toll war, was diese Frau eigentlich gemacht hat. Nämlich, dass sie sie nicht irgendwo im Straßengraben liegen gelassen hat, sondern dass sie sie wohin gebracht hat, wo sie gewusst hat, es sorgt jemand für sie und sie bekommen Eltern. Und das versuche ich ihnen zu vermitteln, weil ich mir denke, das ist auch für sie sehr wichtig, später mal, dass sie auch damit umgehen können, dass sie abgegeben wurden, sozusagen. Das Angenommensein und Angenommenwerden, damit leben sie. Aber dieses Abgegebenwerden, ich glaube, dieser Gedanke kommt ab und zu, der ist noch nicht wirklich so fix da. Und wenn er kommt und es wird die Frage gestellt, dann möchte ich Ihnen sehr wohl vermitteln, dass das eigentlich nichts Negatives ist, sondern eigentlich was Positives, dass es eben so passiert ist, wie es passiert ist.
Rechtlich gesprochen ist eine Adoption, wie es im Gesetzestext heißt, die künstliche Nachbildung eines ehelichen Kindschaftsverhältnisses. Dieses wird durch einen Vertrag zwischen Adoptiveltern und Adoptivkind festgelegt. Bei der Minderjährigkeit des Kindes wird der Vertrag mit den leiblichen Eltern des Kindes geschlossen, beziehungsweise mit dessen gesetzlichen Vertretern, wie auch der Jugendwohlfahrtsbehörde des jeweiligen Landes. Wenn ein Kind aus dem Ausland adoptiert wird, unterliegt in Österreich dieses Verfahren dem Haager Adoptionsschutzabkommen, das 1999 in Kraft getreten ist. Die strengen gesetzlichen Bestimmungen sollen den Handel mit Kindern unterbinden, sagt Petra Fembeck von der Organisation Family for You.
Das Kind steht im Mittelpunkt von allem. Das Kindswohl ist das Wichtigste. Es geht auch nicht darum, für eine Familie ein geeignetes Kind zu finden. Es geht darum, dass es Kinder gibt und die brauchen die bestmöglichen Familien. Und darum geht's. Und da auszuschließen, dass da Geld in Quellen fließt, die eigentlich nicht legal sind, da zu sehen, dass ein Adoptionsvertrag sehr wohl bei Gericht erwirkt wird und nicht irgendwo anders, zu sehen, dass das Rechtskraft hat, dass das auch hier dann bei den Behörden ohne Problem natürlich anerkannt werden kann, all das bedarf einfach eines Normsystems, dessen wir uns bedienen wollen.
Was bewegt Menschen dazu, eine Familie zu gründen? Warum wollen sie ein Kind adoptieren oder ein Pflegekind in die Familie aufnehmen? Marion Zeilinger ist Sozialarbeiterin und seit 9 Jahren Pflegemutter von 3 Kindern, einem Geschwisterpaar und einem Einzelkind. In regelmäßigen Supervisionen, die vom Jugendamt organisiert werden, trifft sie sich mit anderen Pflegeeltern, um über ihre Erfahrungen zu sprechen.
Was alle eigentlich mitbringen schon, wenn sie mit dem Gedanken spielen, ein Pflegekind aufzunehmen, ist einfach die große Liebe zu Kindern. Die Begeisterung, mit einem Kind zu leben oder mit mehreren Kindern zu leben, das Leben zu genießen gemeinsam mit Kindern, auch das Leben, das Kinder in eine Familie bringen können. Also es ist ja nicht so, dass nur die Kinder profitieren von den Pflegeeltern, es ist ja umgekehrt auch so. Also ein Pflegekind ist ja auch ein Geschenk. Jedes Kind ist ein Geschenk und auch ein Pflegekind. Also es bringt so viel in die Familie ein. Die brennendste Frage ist dann immer die, wie ist das mit der leiblichen Familie? Wie ist das mit dem Teilen sozusagen des Kindes? Halte ich das aus als Pflegemutter, dass da immer jemand kommt, der meinem Kind auch nahe steht? Doch immer wieder die Angst, es könnte nur eine Elternschaft auf Zeit sein. Die Angst, wie könnte ich damit umgehen, wenn das Kind mir wieder weggenommen wird? Das ist eigentlich die allerhäufigste Frage.
Den Pflegeeltern wird das Kind vom Jugendamt anvertraut. Doch die leiblichen Eltern können jederzeit den gerichtlichen Antrag stellen, dass ihr Kind wieder bei der Herkunftsfamilie leben soll. In der Praxis sei dies aber äußerst selten, meint Marion Zeilinger. Im Gegensatz zur Adoption sollen Pflegekinder jedoch den Kontakt zu ihren leiblichen Eltern aufrechthalten. Wie sich diese Beziehung gestaltet, obliegt dem Feingefühl und der sozialen Kompetenz der Pflegeeltern.
Es ist manchmal so, dass es sogar wichtig ist, die Eltern vorher kennenzulernen. Wenn man weiß, man nimmt ein Kind in die Familie auf und man sieht das Kind, dann ist meistens die Sympathie einfach da und dieser Auftrag, den man spürt. Es ist aber sehr wichtig, dass man die Eltern auch kennenlernt und versucht abzuschätzen, kann ich mit diesen leiblichen Eltern eine Verbindung aufbauen? Wird da Kommunikation möglich sein? Werde ich das schaffen als Pflegemutter oder als Pflegevater? Und auch für die leiblichen Eltern. Auch die haben ihre Gefühle und ihre Bedürfnisse, auf die Rücksicht zu nehmen ist. Und wenn da von Anfang an klar ist, dass da etwas nicht zusammenstimmt und dass das ganz schwierig werden wird, dann wird es besser sein, das Kind zu einer anderen Pflegefamilie zu geben.
Für Eltern ist es wichtig, dass sie sich angenommen fühlen. Und dass sie das Gefühl haben, sie werden als Eltern akzeptiert, dass sie mit dem Kind Kontakt haben können, ja, und dass man mit ihnen normal umgeht,
sagt Martina Reichel-Rosbacher. Sie ist die Leiterin des Referats für Adoption und Pflegekinder im Wiener Jugendamt. Ihre Aufgabe ist es, Kindern, die aus unterschiedlichsten Gründen nicht bei ihren Familien leben können, ein neues Zuhause zu vermitteln. Im Jahr 2005 waren 1128 Kinder unter 18 Jahren bei Pflegefamilien untergebracht. Jährlich sind es durchschnittlich 150 Kinder, die eine neue Familie suchen. Demgegenüber stehen etwa 100 Familien, Paare oder auch alleinerziehende Eltern, die bereit sind, ein Pflegekind bei sich aufzunehmen. Mit einer neuen Werbekampagne will das Wiener Jugendamt nun auch homosexuelle Paare ansprechen, sich auf das Abenteuer Familie einzulassen. Potenzielle Pflegeeltern werden sorgfältig auf ihre Eignung überprüft. Mehrwöchige Einschulungskurse sollen die Bewerber auf ihre neue Rolle als Eltern vorbereiten. In diesen Kursen werden nicht nur Erziehungsfragen diskutiert. Auch der Umgang mit den leiblichen Eltern will gelernt sein. Und im Kontakt mit den Pflegeeltern lernen die leiblichen Eltern oft eine Wertschätzung kennen, die sie in ihrer eigenen Biografie nie erfahren haben, erzählt Martina Reichel-Rosbacher.
Also wir haben so ein Beispiel, nicht, wo zwei Männer ein Pflegekind haben und natürlich bei den Besuchskontakten besonders auf Geburtstage Wert legen, dann eine Torte mitbringen, dann wird das dort gefeiert. Und das muss man schon sagen, für unsere Eltern, das ist ja etwas, was sie meistens nicht kennen, ja, dass jemand einfach sie einlädt und da kriegen sie zu essen und wird nett gestaltet und da kriegen sie Fotos und dann können sie mit den Kindern spielen und Pflegeeltern leiten da ja auch oft an, nehmen Spielsachen mit. Dann werden Spiele gemacht und das so wirklich diese eine Stunde erleben ja Eltern auch so, dass sie quasi da im Mittelpunkt auch stehen. Ja? Der Mutter ist es nicht jetzt wichtig, ob da zwei Frauen zusammenleben und zwei Männer und ihr Kind versorgen, sondern dass sie so akzeptiert wird, dass sie ihr Kind sehen kann, dass das unkompliziert ist, dass wenn sie kommt, das einfach nett gestaltet ist, nämlich freundlich willkommen ist, dass sie Infos kriegt, wie es mit einem Kind geht, dass da gemeinsam auch vielleicht Unternehmungen stattfinden. Unsere Eltern zeichnen sich ja auch dadurch aus, dass die das nicht können.
Für die Kinder bleibt aber die Frage offen, warum ihre Eltern sie abgegeben haben. Und die Pflegeeltern müssen sich den Fragen stellen, sagt Marion Zeilinger.
Erklärungen zu finden ist nicht immer leicht, weil es gibt gerade bei Pflegekindern oft Ereignisse, die wirklich sehr dramatisch sind, wo den leiblichen Eltern auch vielleicht eine Verantwortung zukommt, ja, an dem, was passiert ist. Wenn es jetzt wirklich aktiv zum Beispiel eine Misshandlung war, wird man auch eines Tages dem Kind erklären, was passiert ist, aber immer altersgerecht, kindgerecht, nicht nur die nackten Fakten, sondern in Form einer Lebensgeschichte. Da tastet man sich sozusagen mit dem Größerwerden des Kindes auch immer mehr an die Details heran. Wichtig ist, dass das Kind alles weiß, weil wer sollte es wissen dürfen, wenn nicht der Betroffene selbst. Da ist sicher auch Schmerz dann dabei und Leid, aber es gibt immer auch etwas Positives zu sagen über die Geschehnisse damals, weil so wie das Leben ist, es ist nicht weiß, es ist nicht schwarz, sondern es ist bunt gemischt und so ist auch das Leben der Pflegekinder in der Herkunftsfamilie eines, das zwar seine Schattenseiten hatte, aber das auch positive Seiten hatte und das ist wichtig den Kindern auch zu sagen.
Die Aufgabe der Pflegeeltern und der Adoptiveltern ist es, die Biografien der Kinder in das gemeinsame Zusammenleben zu integrieren. Und oft sind es Äußerlichkeiten, die Irritationen auslösen. Die Fragen des Arztes nach Familienkrankheiten zum Beispiel oder die unterschiedlichen Familiennamen. An der Haustüre der Familie Zeilinger sind drei Familiennamen angebracht. Und beim Arzt, so erzählt sie, lasse sie sich unter allen drei Namen aufrufen.
Das amüsiert dann die Kinder auch sehr, weil das sozusagen vermischt diese Zugehörigkeit auch. Und in der Schule ist es sehr unterschiedlich. Die älteren beiden Kinder sind auch Wiener Kinder, das heißt weißhäutig. Die jüngste ist ein nigerianisches Kind. Da wird sie natürlich viel leichter darauf angesprochen und gefragt, auch von den anderen Kindern im Kindergarten. Also wie gibt's denn das? Du bist so dunkel, die Mama ist so hell. Wie kann denn das sein? Ja. Und da sagt sie dann ganz selbstbewusst, und da bin ich sehr stolz auf sie, na, ich habe eben zwei Mamas. Und erklärt dann auch sozusagen, wie das mit der Hautfarbe ist und welche Mama jetzt mit ihr die Hautfarbe hat und bei der anderen Mama lebt sie. Und die Kinder sind sehr interessiert, nehmen das wirklich gut auf und ein Mädchen war mal sogar traurig, weil es nur eine Mama hat. Weil zwei Zuckerl sind besser als eins und zwei Mamas war jetzt plötzlich so die Irritation, ist das jetzt schlecht, wenn man nur eine Mama hat. Das konnten wir dann auch gut lösen.
Adoptiveltern und Pflegeeltern sind Brückenbauer zwischen den Welten. Ihre Leistung ist es, den Kindern zu helfen, die konfliktreiche Vergangenheit konstruktiv zu verwandeln. Die Rahmenbedingungen dieser Familien sind stabil und basieren auf einer ökonomischen Sicherheit. Was passiert aber mit den Menschen, die aus anderen Ländern nach Österreich kommen, um hier zu leben? Wie greift die Migration in das Familienleben ein? Ruth Kronsteiner ist Therapeutin. Sie arbeitet mit türkischen und kurdischen Klienten, die in Österreich leben.
Ich kenne viele Fälle, wo die Kinder erst nach 7, 8, 9 Jahren nachgeholt worden sind, dann kommen sie in ein fremdes Land zu fremden Eltern. Das verändert sehr vieles. Immigration verlangt sehr viel Flexibilität von den Familien. Also erstens einmal, um diese Trennungen noch auszuhalten und da neue Beginne zu setzen und die auch konstruktiv zu gestalten. Und dann natürlich kommt dazu, dass es kulturelle Unterschiede gibt in den Familiensystemen, dass natürlich eine gewisse Form von Anpassung passiert, ob man will oder nicht. Ja, also in dem Moment, wo hier ein Kind eingeschult wird zum Beispiel, die Schule dient ja der Enkulturation der Kinder in unserer Gesellschaft. Was bedeutet, dass die Kinder mit einem etwas anderen, ich würde nicht sagen komplett anderen, aber etwas anderen Normen- und Wertesystem konfrontiert sind und dementsprechend auch erzogen werden in der Institution Schule.
Und Kinder lernen schneller als Erwachsene. Sie eignen sich Sprachkenntnisse an und reagieren flexibel auf die neuen Situationen. Oft werden die Kinder von den Eltern als Dolmetscher eingesetzt. Damit wird aber auch das Autoritätsverhältnis zwischen Eltern und Kindern umgedreht. Was löst dies in der Familie aus? Ruth Kronsteiner.
Was es bewirkt, ist, dass es natürlich für die Kinder natürlich auch toll ist, dass sie da was können, was die Eltern nicht so gut können, aber die Kinder auch überfordert. Und vor allem, dass sie den Schutz und den Rückhalt der Eltern, so wie sie es bräuchten, unter Umständen nicht bekommen können, weil die Eltern sie jetzt in Bezug auf ein Schulproblem zum Beispiel nicht adäquat unterstützen können. Das ist dann natürlich auch ein Defizit. Und die Eltern leiden darunter, dass sie eben ihre Kinder nicht adäquat unterstützen können, haben auch das Gefühl, irgendwie nicht wirklich voll und ganz die Fähigkeiten von Erwachsenen ausüben zu können oder von Eltern auch ausüben zu können, was sich dann natürlich auch auf den Selbstwert schlägt. Und sie haben es natürlich schwerer, auch ihre Autorität ihren Kindern gegenüber durchzusetzen.
Anders liegen die Konflikte zwischen den Ehepartnern. Denn für die Männer ist es oft schwierig, dass sich ihre Frauen leichter in den veränderten Bedingungen des Gastlandes zurechtfinden.
Also vor allem bei der Gruppe, die ich gut kenne, das sind Migranten, Migrantinnen aus der Türkei, verschiedenster ethnischer Herkunft, Kurden zum Beispiel, ich habe sehr viel kurdisches Klientel, wo einfach die Frauen natürlich schon durch die Migrationssituation einiges gewonnen haben an Freiheiten, an Selbstständigkeiten, die Möglichkeit, arbeiten zu gehen. Ihr Schulen, Ganztagsschulen vorzufinden, Kindergärten vorzufinden, was eine Berufstätigkeit auch ermöglicht. Ja. Es gibt auch spezielle Förderungsprogramme für Migrantinnen, also für weibliche Migrantinnen. Es gibt hier in Wien zum Beispiel ein breites Angebot an Sprachkursen mit gleichzeitiger Kinderbetreuung. Das heißt, sie werden auch sehr gefördert. Und natürlich auch ein Normen- und Wertesystem, das vorgibt, Frauen gleich zu behandeln wie Männer. Und ich glaube, dass Frauen das auch sehr ausschöpfen und auch sehr genießen und sehr schätzen.
Migration ist eine Zäsur. Die Karten werden neu gemischt. Der Eindruck, dass Migrantenfamilien an ihren Traditionen festhalten, ohne die Spielregeln des Gastlandes zu berücksichtigen, stimme nicht, erklärt der Familiensoziologe Johannes Pflegerl von der Fachhochschule für Sozialarbeit in St. Pölten.
Das heißt nicht, dass alles jetzt komplett aufgegeben ist, weil Menschen versuchen wieder natürlich sich in der Konstellation auch aufzustellen, wie man war. Nur es gelingt nicht in der gleichen Weise möglicherweise, wie es gewesen ist. Und das macht, glaube ich, auch ein bisschen verständlich, dass man sich auch an ethnischen Kommunitäten, Gemeinschaften orientiert, weil die so etwas wie auch jetzt über die Familie hinausgehen und natürlich etwas so etwas wie Halt bieten können dann, dass man sich auch so etwas wie Gewohntes findet, das ein Gefühl von Sicherheit gibt. Und die Frage ist, wie gelingt es das, was früher Familie zusammengehalten hat, sei es die Partner oder zwischen den Generationen, wie gelingt es in einem neuen Umfeld wieder neu zu etablieren unter neuen Rahmenbedingungen, unter Berücksichtigung natürlich gewachsener Strukturen?
Familien haben ihre individuellen Geschichten. Wie eine Familie in der Migration mit der kulturellen Differenz zum Gastland umgehe, hänge von den sozialen Fähigkeiten und der psychischen Reife der einzelnen Familienmitglieder ab, erklärt Ruth Kronsteiner.
Es gibt diese Extremsituationen, wo Väter ihre Töchter schwerst misshandeln, weil die Tochter angeblich, weil sie mit dem Minirock, weiß ich nicht, irgendwo gesehen wurde oder ohne Kopftuch oder sonst was. Für mich sind das Extremfälle. Und ich habe auch sehr viele davon in Therapie gehabt, als Gerichtsauflage, Therapie als Gerichtsauflage, wo sie immer herausgestellt hat, dass das mit der Kultur null zu tun hat. absolut nichts, sondern dass das offensichtlich eine individuelle Störung ist des Täters, ein ganz persönliches Problem, ja, und wo er selber sozusagen die Kultur heranzieht als Rechtfertigung für seine Gewalttat. Und das hat aber mit Kultur nichts zu tun.
Die Migration sei eine Lebensphase, die mit der Adoleszenz vergleichbar ist, sagt Ruth Kronsteiner. Menschen verlassen ihr sicheres Umfeld, sie brechen auf, um Neues zu entdecken und ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Familien hingegen sind konservativ. Sie wollen bewahren und schützen. Wie es den Eltern gelingt, die Dynamik der Jungen in ihr Leben zu integrieren, bestimmt den Erfolg eines vitalen Familienlebens.
Wir alle müssen mit unseren Kindern lernen. Alle, wurscht woher wir kommen. Und so ist es auch bei Migrantenfamilien. Die haben vielleicht ein Portionchen mehr zu lernen, weil sie einfach lernen, sozusagen zu akzeptieren, dass ihre Kinder hier aufgewachsen sind und dass ihre Kinder auf drei Stühlen sitzen und nicht zwischen zwei Stühlen. Sie sitzen auf drei Stühlen und da können sie wechselweise Platz nehmen und sich gut orientieren. Sie können am türkischen Stuhl, am österreichischen Stuhl und am dritten neuen Stuhl, den sie selbst geschaffen haben, weil ja Migranten und Migrantinnen und deren Kinder ja ganz was Neues auch schaffen, kulturell Neues schaffen, wo die Kinder Platz nehmen können, sich wohlfühlen können auf dem Stuhl, diesen Stuhl gut handhaben können und dann wieder wechseln können. Das ist ja ein immenser Reichtum.